Seit dem Wochenende ist das Thema in allen deutschen Zeitungen und auch in internationalen Zeitungen. Die Beamten des Auswärtigen Amtes haben zwischen 1933 und 1945 an der Rassenpolitik der Nationalsozialisten und an der Vernichtung der europäischen Juden aktiv mitgearbeitet. 1945 kam die Kapitulation und als 1949 dann die Bundesrepublik gegründet wurde, da gab es zunächst kein Auswärtiges Amt, es gab keine Diplomatie. Erst 1951 wurde das Auswärtige Amt in Bonn wieder gegründet. Und dabei hat die Bundesregierung dann auf bewährte Beamte zurückgegriffen, die schon vor 1945 dort gearbeitet hatten. Konrad Adenauer hat diesen Schritt nach der Gründung des Auswärtigen Amtes dann gerechtfertigt und gesagt, wir sollten jetzt endlich mit der Nazi-Riecherei Schluss machen. Und diese Regieanweisung von Adenauer galt im Wesentlichen bis in die Amtszeit von Joschka Fischer als Außenminister. Der hat 5 Historiker damit beauftragt, die Akten des Auswärtigen Dienstes zu analysieren. Diese Analyse liegt jetzt vor und einer der Autoren ist Professor Moshe Zimmermann, Leiter des Instituts für Deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Guten Morgen, Herr Zimmermann.
Guten Morgen.
Wie ist zu erklären, dass dieser Mythos vom unbefleckten Amt so lange bestehen konnte? Wieso hat niemand Adenauer widersprochen?
Man hat Adenauer widersprochen und man hat immer wieder versucht, diesen Mythos zu zerstören. Es ist aber nicht nur in diesem Fall typisch für Geschichtsschreibung oder Geschichtsverständnis. Mythen sind stärker als Fakten. Und obwohl die Fakten zum großen Teil schon vorher bekannt waren, konnte der Mythos bestehen. Dafür sorgten erstens die Leute im Auswärtigen Amt, die für diesen Mythos standen. Und zweitens ist es die kurze Erinnerung und auch das Image der Leute, die man Diplomaten nennt. Also Diplomaten können ja, da sie eine weiße Weste haben, von Natur aus keine Kriminelle sein. Und deswegen konnte sich das Bild der kriminellen Beamten des Auswärtigen Amts nicht durchsetzen. Und da konnte sich der Mythos immer wieder etablieren.
Wie haben denn die Beamten aktiv an diesem Mythos der weißen Weste gearbeitet und haben sie eigentlich schon vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 Vorsorge getroffen?
Also zum einen versuchten die in ihren Memoiren, in ihrer Aktivität auch nachher, nach Entstehung des neuen Außenministeriums, ihre Geschichte, ihre Version anzubieten. Und zum anderen muss man sagen, ist diese Vorstellung von einer kultivierten Schicht so stark, dass es nicht kompliziert ist, eben diesen Mythos aufrecht zu erhalten. Vor 1945 haben sie noch nicht dafür gesorgt, weil sie nicht wussten, wie es im Jahr 1945 ausgehen wird. Aber auch vor 1945 waren sie eben nicht diejenigen, die in Auschwitz herumliefen und Leute töteten, sondern diejenigen, die über das Schicksal von Juden, über das Schicksal von Zwangsarbeitern entschieden, in Kooperation mit dem Reichssicherheitsamt, Hauptamt und mit dem Militär.
Das heißt, es fiel ihnen auch leicht, diese weiße Weste weiß zu halten, weil sie nicht ganz unmittelbar verstrickt waren.
Die waren unmittelbar verstrickt, aber diese Art von Verstrickung ist einer anderen Art, als die man sich vorstellt. Also man stellt sich immer Nazischergen vor, Leute, die brutal irgendwo in einem Konzentrationslager Leute totschlagen. Hier geht es um die reinsten Schreibtischtäter, Leute, die im Auswärtigen Amt in Berlin oder irgendwo in einer Botschaft im Ausland sitzen, Briefe schreiben mit der Bitte oder mit der Empfehlung, dass man eben Juden deportiert in den Osten, in die Konzentrationslager, wo sie ermordet werden, oder über die gesamte Lösung der sogenannten Judenfrage ihre Memoranden schreiben.
Glauben Sie denn, dass Ihre Publikation, die heute Abend vorgestellt wird in Berlin, das Amt und die Vergangenheit, das Ende bedeutet von dieser weißen Weste, die so lange weiß bleiben konnte?
Also ein Ende gibt es nicht. Ich nehme an, dass in 10 Jahren, wenn irgendein ein Buch oder ein Aufsatz erscheint zu diesem Thema, die Medien und die Öffentlichkeit wieder so reagiert wie diesmal. Das ist uns neu, das haben wir nicht gewusst. Also die Leute sind in der Regel wenig mit der Geschichte, mit den Fakten vertraut und man muss die alle paar Jahre wieder aufwecken und die Fakten auf den Tisch legen. Wir hoffen sehr, dass diese Arbeit, die einen Rahmen stellt, wo sowohl die Vergangenheit vor 45 als auch die Kontinuitäten von vor 45 und nach 45 dargestellt wird, dass das etwas mehr Wirkung haben wird als Arbeiten, die etwas mehr monographische Natur hatten bisher.
Haben Sie denn während Ihrer Arbeit, während Ihrer Recherchen noch Vorbehalte im Auswärtigen Amt gespürt?
Also das kann man nicht so formulieren. Selbstverständlich gibt es Leute, auch Leute, die früher im Auswärtigen Amt waren, die ihre Probleme mit dieser historischen Darstellung haben. Es gibt immer Probleme mit der Archive, also welche Dokumente darf man benutzen, welche Dokumente darf man nicht, weil sie eben tatsächlich oder angeblich mit den Regeln des Datenschutzes kollidieren. Aber man kann im Großen und Ganzen sagen, also diese Opposition ist heute nicht mehr von Gewicht, wie sagen wir mal in den 50er oder 60er Jahren.
Das Archiv des Auswärtigen Dienstes heißt politisches Archiv. Es ist auch dort angesiedelt. Konnten Sie denn da eigenständig und ohne Einschränkungen recherchieren?
Man konnte dort ohne Einschränkungen recherchieren, nachdem man sich mit den Einschränkungen befasst hat oder Fragen gestellt hat. Das Problem ist nicht so sehr die Dokumentation, weil zum Glück mindestens über die Zeit vor 45 die gesamte Dokumentation ja in die Hänge der Besatzer kam und deswegen diese Dokumentation schon seit 45 bekannt war.
Nun sind ja diese Ergebnisse, die Sie nun vorstellen, in Ihrem 900 Seiten starken Buch zum Teil gar nicht so überraschend. 1978 hat der amerikanische Historikerkollege Christopher Browning ja auch schon eine Recherche über die Verstrickung des Auswärtigen Amtes in die Verbrechen des Nationalsozialismus veröffentlicht, die allerdings erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Warum gibt es denn jetzt trotzdem so eine massive Medienreaktion auf Ihr Buch?
Also da muss man betonen, also es gab schon in den 50er Jahren ein gutes Buch über das Auswärtige Amt im Dritten Reich von Seabury. Es gab in Deutschland nach der Arbeit von Browning auch die Arbeit von Döscher und andere Arbeiten. Das ist immer die Frage, wieso lesen so wenig Leute die Literatur, die relevant ist, die Frage ist eine Frage des PR eines Buches, eines Autors, eines Verlages. Das ist immer wieder das Problem. Als Historiker wundert man sich immer wieder, weshalb Fakten, Tatsachen, die eigentlich hätten bekannt sein sollen, irgendwie ignoriert sind von der Öffentlichkeit, auch manchmal von Historikern. In diesem Fall muss man betonen, es ist die Initiative des Außenministers Fischers. Also er kam endlich auf die Idee, da etwas Gründliches zu machen und mit einer Kommission mit 5 Leuten und eine Gruppe von Mitarbeitern von 12 Leuten konnte man etwas auf die Beine stellen, das nicht vergleichbar ist mit dem, was vorher schon vorhanden war.
Die Frage ist ja auch, was kann man eigentlich daraus lernen, dass es gerade eine bildungsbürgerliche Elite war, bildungsbürgerlich und konservativ natürlich, die sich hat so stark in den Holocaust verstricken lassen.
Also das ist eben das Allerinteressante in dieser Geschichte. Man sieht, wie dünn die Patina der Zivilisation ist. Ausgerechnet Leute, die sehr gut gebildet waren, die aus einer Schicht kommen, die eigentlich die Zivilisation des Westens repräsentiert. Gerade diese Leute konnten langsam oder schneller zu Mittäter werden in einer außerordentlich grausamen Unternehmen. Das heißt, die Erziehung, die Bildung, die Herkunft sind noch keine Garantie gegen Barbarei. Und das ist eben das Allerwichtigste, was man aus dieser Studie lernen kann. Und deswegen ist die Studie nicht nur deswegen interessant, weil man in Deutschland so etwas vorfand, sondern weil das allgemein menschlich ein Phänomen ist, mit dem man sich auch in der Zukunft auseinandersetzen werden muss.
Ist denn diese aktuelle Debatte, die hier in Deutschland im Moment läuft, eigentlich auch Thema in Israel? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Also in Israel ist es noch nicht ein Thema geworden. In Israel ist die Öffentlichkeit immer überzeugt, dass alle Deutsche an dem teilgenommen haben, was man Holocaust nennt. Die Differenzierung gibt es auch in der Öffentlichkeit nicht. Aber das ist gerade unsere Aufgabe als Historiker, hier differenziert die Geschichte zu schreiben. Und Israelis sollen sich auch überlegen, ein Außenministerium gibt es nicht nur in Deutschland, oder gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo.
Moshe Zimmermann ist einer von vier Autoren der Historikerkommission, die sich intensiv mit der Geschichte des Auswärtigen Amtes beschäftigt hat. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Heute Abend wird das Buch von Joschka Fischer und von seinem Nachfolger im Auswärtigen Amt, Frank-Walter Steinmeier, vorgestellt. Vielen Dank, dass Sie sich so früh für uns Zeit genommen haben, Herr Zimmermann.
Ich bedanke mich.